So, willkommen jetzt zur Predigt. Auch von mir einen schönen Sonntag. Und steigen wir mal ein in die Predigt. Der Titel der Predigt ist Der tägliche Kampf oder unser Tagesgeschäft mit dem Glauben. Nach Feiertagen starten wir mit neuen Elan. Nach Ferien geht's los und wir sagen, jetzt haben wir Kraft und voll getankt, das geht los. Wieder mit voller Kraft können wir wieder losziehen. Und Ostern ist eine besondere Zeit gewesen. Ostern ist ja immerhin das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte, in der christlichen Geschichte sowieso, aber auch eigentlich in der Menschheitsgeschichte. Es geht nicht nur um das Kreuz, sondern auch um die Auferstehung Jesu am dritten Tag, sondern um die grundsätzliche Bedeutung für das Christentum. Nicht nur, dass Gott seinen Sohn für die Menschen als für dich persönlich hingegeben hat, sondern er hat vielmehr den Weg für alle Menschen freigemacht. Eine ungetrübte Beziehung mit Gott in seiner Gnade, unter seinem Schutz zu haben. Wir haben letzte Woche die Auferstehung gefeiert an Ostern, was für alle ein Schwall von Hoffnung und Zuversicht war. Gott will mit dir sein. Er ist es, wie es Frank gar nicht treffender sagen konnte in der letzten Woche. Gott ist dein Fan. Das ist ein Satz, den habe ich mir so eingeprägt, Gott ist dein Fan. Genauer gesagt, wenn wir am Ende der Predigt sind, sollten wir auch sagen, Jesus ist mein Fan. Und so ist es einfach. Wir können unbeschwert losstarten und sagen, wenn Gott bei mir ist, was soll mir passieren? Gott ist mit mir. Aber dann beginnt der Alltag. Und du stehst da und denkst manchmal nicht mehr an das Fest. Es rückt bis in die Vergangenheit. Und die täglichen Herausforderungen kommen wieder. Morgen geht der eine oder andere wieder in die Schule oder geht zum ersten Mal wieder auf Arbeit. Und plötzlich sind alle Probleme, die man meinte, dass sie eigentlich weg sind, waren in der Ferien, flöpfen so hoch und kommen hoch. Und alte Sachen kommen wieder und Missstimmungen kommen. Das Fest kann schnell vergessen sein. Und du denkst, also, Gott, manchmal denkst du, Gott, ja, das ist fair. Und manchmal denkst du, Gott, das ist ja absolut nicht fair. Aber wenn Gott mein Fan ist, dann sollte er doch immer fair zu mir sein. Nun ja, wenn es so einfach wäre, wäre das Leben ganz leicht zu meistern. Das Tagesgeschäft setzt ein. Die Jünger hatten nämlich ein ähnliches Erlebnis. Jesus machte mit seinen Jüngern Petrus, Johannes, Jakobus einen Ausflug auf einen Berg, um zu beten. Das Angesicht Jesu veränderte sich beim Beten. Er sprach mit Mose und Elia. Und worüber sprachen sie? Sie redeten von Jesu Ende. Interessant ist, was die Jünger machten. Sie taten nichts anderes, als zu schlafen. Sie kriegten nichts mit. Sie wurden nur wach, als sie Jesu Gesicht sahen, sein Gewand sahen und als er mit Elia und Mose sprach. Und sie dachten, das ist es, jetzt haben wir es geschafft. Und was machten sie? Sie machten einen Vorschlag. Lasst uns mal lesen in Lukas 9, 33 bis 36. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist es für uns gut zu sein. Lasst uns drei Hütten bauen, die eine, Mose eine, Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie und sie erschraken. als sie in die Wolke hineinkam und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dies ist mein ausgewählter, auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und ich bin mir sicher, sie sind wirklich erschrocken. Ich habe mich gerade so darauf eingerichtet, haben gesagt, toll, Jesus ist da, Moses ist da, Elia ist da, wir setzen uns gemütlich auf den Berg und genießen jetzt das Leben, machen einfach Urlaub. Und jetzt kommt die Stimme und sagt, nee, ihr sollt auf meinen Sohn hören. Und die Jünger waren sicherlich beeindruckt, weil in diesem Moment auch Mose und Elia verschwunden waren. Sie guckten einfach auf Petrus und sahen, guckten auf Jesus und sahen nur noch Jesus in dem Moment. Und sie gingen wieder vom Berg zurück. Lukas 9, 37 bis 39. Es begab sich aber am nächsten Tag, als sie von dem Berg herabkamen, da kam eine große Menge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief, Meister, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, mein Geist ergreift ihn. Siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er. Und er reißt ihn hin und her, dass er Schaum vor dem Mund hat und lässt kaum von ihm ab. Jetzt passiert das, was wir alle so toll lieben. Wir kommen zurück und die ganze Meute, alles kommt erstmal wieder zurück, was wir dachten, was erstmal verschwunden ist. Und so werden sich die Jünger auch in dem Moment gefühlt haben. Die Jünger werden in dem Moment gedacht haben, oh nee, das war so schön da oben. Und jetzt komme ich hier runter und jetzt kommen all die Probleme zu. Und jetzt kommt noch einer, der aus der Menge schreit und sagt, Meister, mein Sohn, da ist ein besonders schwieriges Problem. Und tatsächlich, wir kennen sicherlich alle solche Situationen. Ich erzähle während der Predigt einen Teil meiner Taufgeschichte. Teile habt ihr schon gehört, bitte seht mir nach, wenn das jetzt vielleicht eine Doppelung ist. Aber ich werde dann in den Stellen immer wieder auf die einzelnen Phasen zurückgehen und wir werden das verallgemeinern. Die Stelle, was wir jetzt gelesen haben mit dem besonderen Sohn oder mit dem Sohn, der durch den Geist, durch den Dämonen befallen ist, erinnert mich sehr, sehr an die Zeit, bevor ich Christ wurde. 1993 im Sommer war ich der Verzweiflung nahe. Ich hatte eine Firma gegründet. Diese Firma ging mit einem damals guten Freund. Diese Firma ging schief, auch aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich könnte sagen, der war es gewesen. Das war der einfachste Sache und ich kann mich reinwaschen, war es aber nicht. Ich habe mich selber sehr benommen. Und wie war die Situation? Ich habe sehr viel getrunken. Oftmals früh schon eine Flasche Wein erledigt und meinte damit, das Geschäft weiterführen zu können. Einmal, kann ich mich auch daran erinnern, habe ich laut geschrien in der Wohnung und von innen, wie wild, gegen die Wohnungstür gehämmert, dass der Nachbar klingelte oder eine Nachbarin klingelte und fragte, soll ich Notarzt holen? In dem Gesicht war Angst und auch Erstaunen zu sehen. Das war die Situation, in der ich mich damals befand. Und wenn ich das auf die Stelle, die wir gerade gelesen haben, beziehe, dann sehe ich sehr deutlich, hier waren Dämonen am Werk. Nun könnte man so denken, naja, gut, wenn du Christ bist, ist das alles erledigt und ist das nicht mehr. Leider hat sich herausgestellt, dass die Dämonen ziehen immer wieder um dich rum. Wenn du getauft bist, erhältst du den Heiligen Geist, aber dein Fleisch ist noch da. Deine Prägung ist noch da. Und die Dämonen wandern immer wieder rum und versuchen immer und immer wieder, dich anzugreifen, immer wieder auf dich zurückzukommen. Und wir sehen das besonders im Tagesgeschäft. Wir sehen das im täglichen Leben, dass plötzlich wieder und wieder und wieder neue bekannte Reaktionen aufkreuzen. Und du kennst die Versuchung. Du kennst die Versuchung, abends zu sagen, ich schaue mal ins Internet, was es so alles gibt. Vielleicht kann ich dann ein bisschen runterfahren. Oder, ja, ich nehme mal schnell die Kreditkarte, gehe mal shoppen, um mein Glücksgefühl zu haben. Es gibt zig Möglichkeiten, sich davor zu drücken, ohne zu erkennen, wo wir wirklich stehen. Wir sündigen nicht, aus meiner Überzeugung sündigen wir nicht, weil wir wollen. Wir sündigen, weil es die schnellste Antwort in bestimmten Situationen ist. Und Sünde kommt durch die Dämonen, die uns angreifen. Wir kennen diesen Mechanismus. Das wird immer, es fängt klein an, dann wird es immer größer. Es fängt an, uns zu überrollen. Für einen Moment fühlt sich das alles sicher gut an. Und sicher sagen wir manchmal, ja, das hat mir gerade geholfen. Aber es wird komplizierter. Und es fühlt sich irgendwann nicht mehr gut an. Schauen wir mal in Lukas 9, 40 bis 41 weiter. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach, O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her. Hoi. Ich denke, dass die Jünger sich nicht gerade gut gefühlt haben. Da passierten zwei Sachen. Der Mann, verpetzt die Jünger, in Anführungsstrichen, und sagt, die konnten es nicht, die konnten nicht helfen. Und Jesus sagt, diese Generation, dieses Geschlecht, wie lange soll ich hier noch bleiben? Dazu muss man sagen, Geschlecht hat hier eine andere Bedeutung, als wir es heute umgangssprachlich kennen. Die meisten neueren Übersetzungen, dann steht dafür Generation. Also das ist eigentlich die Gemeinschaft eines Jahres, eine Zeit, wenn man das so will. Und ich dachte damals, und wir denken so schnell, wenn wir lange Jahre als Christen leben, wir sollten uns doch eigentlich im Griff haben. Wir sollten doch wissen, wie es geht. Das sollte uns doch gar nicht passieren, dass uns Sachen erschlagen und dass, so wie hier steht, dass wir uns gar nicht helfen können. Und wir müssen uns wirklich nochmal Vers 41 anschauen, wo Jesus sagt, da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubig und ein verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch dulden? Man könnte auf den ersten Blick denken, dass Jesus hier die Jünger ablehnt, dass er die Jünger kritisiert. Aber das würde nicht zu Jesus passen. Das würde nicht dazu passen, dass er mit ihnen auf den Berg geht, sie schlafend erlebt, mit ihnen gemeinsam runterkommt, bei den Jüngern nach der Auferstehung wieder da ist. Worum geht es Jesus? Jesus geht um Glauben. Er kritisiert den Glauben der Jünger. Er sagt, sie haben keinen Glauben. Und dass sie wenig Glauben haben, zeige ich aus meiner Sicht auch, was wir vorhin gelesen haben auf dem Berg. Die Jünger schliefen. Sie waren einfach müde. Sie waren nicht fokussiert auf Jesus in dem Moment. Sie hatten wenig Glauben. Wenn wir uns später anschauen, wie Jesus mit dieser Situation umgeht, was wir nachher gleich machen, dann werden wir sehen, wie sehr es um Glauben geht. Und wir haben so alle unsere Mechanismen in Dingen, die schwierig sind, wie wir damit umgehen. Und es gibt eine ganze Latte von Internetvideos, mach dies, mach jenes, nimm das Medikament, nimm das Ergänzungsmittel, mach das und so weiter. Aber wenn ich bei vielen Sachen das zusammenpressen würde in der Presse, dann käme nur raus, finde dich selbst, aber finde nicht Gott. Finde dich selbst. Finde selber zu dir. Du bist es, der dich verändern muss. Du bist es, der Schuld an allem ist. Aber eine wahre Hilfe, Fehlanzeige. In meiner Geschichte, die ich damals erzähle, die ich angefangen habe, möchte ich ein Stück weitergehen auch. Natürlich waren damals Helfer da. Also einige, die mir Rat gaben, ja, mach dies, mach jenes. Ja, wir geben noch ein Medikament mehr. Ja, wir haben noch ein Gespräch mehr. Aber dann mach doch, organisiere doch dein Leben so und so, dann kannst du da nicht reinfallen. Und es gibt die ganze Latte von Eselsbrücken, was ich eben schon sagte. Mach dies, oder wenn du das besonders gut gemacht hast, dann belohne dich, so ein Belohnungssystem, was auch der eine oder andere einführt und sagt, na ja, wenn ich das schaffe, kann ich ein Bier trinken und dann ist so ein hinzukriegen als Motivation. Das sind in meinen Augen Eselsbrücken, die auch wieder dazu führen, finde dich selbst. Und eben 1993, an einem Augusttag, wollte ich nur noch raus aus diesem Hamsterrad. Ich schrieb einen Abschied. Diesen Abschied habe ich damals geschrieben, hatte drei oder vier Zeilen, möglicherweise nur drei, war gerichtet an einen Freund, das war der einzige, dem mich damals vertraut habe noch. Ich habe geschrieben, lieber Hendrik, wenn du diesen Zettel findest, werde ich nicht mehr da sein. Erkläre meinen Eltern alles. Du kennst die gesamte Geschichte. Diesen Brief habe ich damals liegen lassen, hingelegt auf dem Wohnzimmertisch. Und einmal nochmal rübergeguckt und dann überlegt, wo die Stelle sein wird, wo ich nicht mehr sein möchte. Lesen wir weiter. Gehen wir mit Lukas 9, 42 bis 43. Und da er zu ihm kam, riss ihn der Dämon zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle über Gottes große Macht. Gottes Macht. Was macht Jesus? Er kommt zu dem Sohn. Schon allein die Anwesenheit Jesus führt dazu, dass der Dämon austickt. Er wirft den Knaben einfach zu Boden und der Dämon weiß, die letzten Tage sind gezählt. Der Dämon weiß, jetzt geht es ihm am Kragen. Und er ist nicht bereit zu verschwinden. Er windet sich und versucht, da zu bleiben. Wir kennen das alle, immer wieder, wir beten und beten, beten. Und immer wieder sind die gleichen Sachen da. Aber er weiß auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Und schauen wir, was Jesus macht. Er bedroht den Geist. Er sagt, er bedroht den unreinen Geist und macht den Knaben gesund. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich bete, zu Gott bete und sage, Gott macht, dass ich gesund bin, dass ich wieder besser laufen kann. Gott macht, dass du in dem Leben, dass du dem hilfst und hier hilfst. Gott macht, dass ich meine Arbeit schaffe. Gott macht, dass die Umstände nicht da sind, die mir gerade Schwierigkeiten machen. Aber dabei sollte ich das wirklich besser wissen, dass das so nicht funktioniert. Also, das mag zwar alles gut und schön sein, die Umstände immer schön anzubellen und sagen, ja Gott, mach es, dass die Umstände weggehen, aber das gelingt nicht. Ich denke, das richtige Gebet wäre zu sagen, Gott, nimm die Dämonen von mir, die es mir nicht ermöglichen, mit meinen Umständen umzugehen. Gott, nimm die Dämonen von mir, dass ich besser mit meinen Umständen umgehen kann und so einen Unterschied machen kann. Ich erzähle weiter von der Geschichte, die ich angefangen habe zu erzählen, weil wir jetzt zum dritten Teil kommen von dieser Geschichte. Ich endete damit mit diesem Abschiedsbrief. Und da stand ein Sessel in meinem Zimmer. Ich weiß noch, so ein großes, wuchtiges Ding, kaum irgendwie zu bewegen, so wie. Und ich kniete mich vor diesen Sessel. Und ich habe noch nie gebetet. Ich hatte da keinen Bezug zum Gebet. Und was ich betete, war ein Gebet, was ich mal so aufgeschnappt habe. Und deren Bedeutung ich gar nicht wusste. Ich betete, Gott, sag mir, ob es der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Lass den Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille soll geschehen. Erst 6 Wochen später erfuhr ich, wo dieses Gebet in etwa so gesprochen wurde. Was dann passierte, war unglaublich. Und vielleicht denkt der eine, naja, das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch jetzt, war es wirklich nicht. Das war wirklich das, was ich erlebt habe. Ich stand auf, eine Wärme durchzog meinen Körper. Eine unheimliche Kraft war plötzlich in mir da, die ich nie vorher gespürt habe. Ich merkte, irgendwas ist geschehen. Ich stand auf, zerriss diesen Brief, ging in die Firma, druckte alles aus, was ich je geschrieben habe, denn ich wusste, das sind die letzten Tage, dass ich für diese Firma was gemacht habe. Und hatte dann die nächsten Tage so viel Kraft, Entscheidungen zu treffen, die ich vorher nicht mehr treffen konnte. Wenn ich heute an diese Tage denke, in diesem Anfang August 1993, dann läuft es mir heute noch heiß und kalt im Rücken runter. Weil das war so eindrücklich, das war eine Sache, die war echt krass. Und zwei Wochen nach diesem Tag, wurde ich am U-Bahnhof Janowitzbrücke eingeladen und 6 Wochen später wurde ich dann in diese Gemeinde getauft. Und das war eine aufregende Zeit. Aber warum ich diese Geschichte erzähle, ist nicht, um zu sagen, dass es eine tolle Geschichte ist, sondern für mich ist das ein plastisches Wirken, wie Gott gewirkt hat. Zu sehen, wo wir herkommen, wie Dämonen uns durcheinander bringen können, zu sehen, dass wir Hilfe bekommen können, aber ohne Glauben offensichtlich keine Hilfe möglich ist oder wenig Hilfe möglich ist, nur ein paar Plätzchen gehen. Und mit Glauben letztendlich Hilfe möglich ist, Hilfe geschieht. Und ich kenne ja viele von euch schon sehr, sehr lange. Und wenn ich so sehe, wie sich jeder Einzelne in diesen Jahren beendet hat, dann sehe ich Gottes Wirken bei jedem Einzelnen. Ja, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, die Osterferien sind vorbei und morgen beginnt das normale Tagesgeschäft im Glauben. Du hast schwierige, herausfordernde Ereignisse und stehst vor neuen Dingen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Die Frage ist, ob du den alten Dämonen, den alten Handlungsweisen Freiraum lässt oder ob du sagst, ne, ich mache das anders. Ich gebe es weiter an Jesus. Ich gebe es weiter an Jesus Hand. Jesus soll sich damit auseinandersetzen. Schauen wir mal in diesem Zusammenhang nochmal in Epheser 6, 10 bis 13 rein. Paulus schreibt hier, ich denke, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung über das, was wir heute gehört haben, was wir bisher gehört haben. Paulus 6, 10 bis 13. Eine bessere Zusammenfassung kann man kaum finden, vielleicht gibt es bessere, aber wobei ich trotzdem noch was dazu sage gleich. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das ist es, worum es geht in unserem täglichen Kampf. Haltet das Schwert, haltet die Bibel in der Hand. Haltet das in der Hand, was wirklich Veränderung bringt. Schaut wirklich darauf, warum Sachen passieren. Vor ein paar Tagen, Olli wird wahrscheinlich jetzt sich eines so lachen insgeheim, eines Tages musste ich mit dem Prorektor der Schule was was bauen und er war ziemlich genervt von mir. Aber nicht, weil ich geärgert habe, sondern weil es drohte, dass eine wichtige Datenbank, wusste ich nicht, wo die abgeblieben ist. Und er sagte mir, ich kill dich, wenn diese Bank weg ist. Und dann dachte ich, na schön, nur ich kenne ja wenigstens einen Preis dafür, was passiert, wenn die Bank weg ist. Und ich stand da und dachte, was mache ich jetzt? Im Grunde genommen war ich ahnungslos. Ich wusste zwar, dass ich die Datenbank kopiert habe, aber ich wusste nicht, wo sie ist. Ja. Und dann dachte ich so, naja gut, ich werde mich entscheiden, ruhig zu bleiben, jetzt nicht zurückzuschlagen und einfach ihn machen zu lassen und ihn versuchen zu zeigen, dass die Datenbank gerettet ist. Im Grunde genommen habe ich gedacht, diese Paukerseele versucht mir klarzumachen, dass die Bank weg ist. Aber na gut, aber es ging alles gut. Und was dann kam, hat mich an dem Abend sehr bewegt. Er schrieb mir dann eine Nachricht und sagte, danke Ulf, dass du so geduldig mit mir warst und entschuldige vielmals, dass ich einmal so sauer auf dich gewesen bin. Ich denke, das hätte er nicht geschrieben, wenn ich genauso sauer reagiert hätte. Und das ist es, worum es geht. Das ist ein Teil von dem. Wie wir mit Jesus wandeln, so wie wir mit Gott wandeln, so können wir mit Umständen umgehen. Und das macht einen Unterschied. Und ich bitte euch wirklich, bete für euch, dass ihr im Tagesgeschäft immer wieder lernt, euren Glauben neu zu stärken. Immer wieder von Neuem auffallen, immer von Neuem starten, auch wenn man gefallen ist. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.